Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Montag, 13. August, ein historisches Datum, denn heute genau auf den Tag vor 57 Jahren begann in der damaligen DDR der Bau der Mauer. Passend dazu bei uns zu Gast Roland Jahn, der Chef der Berliner Stasi-Unterlagenbehörde. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Morgen.
Was fällt Ihnen spontan als erstes ein, wenn Sie an den 13.08.1961 denken?
Ja, ich war damals Kind, ich war 8 Jahre alt und die Erzählung meiner Eltern fallen mir ein. Sie waren ganz aufgeregt, dass in Berlin die Mauer gebaut wurde. Und ein Jahr später sind wir dann an die Ostsee gefahren, durch Berlin. Und ich habe gesehen, wie die Stadt abgeriegelt war, wie die Trennung zwischen Ost und West herbeigeführt war. Ich habe es nicht verstanden als Kind. Wie kann man eine Mauer durch eine Stadt bauen?
Wissen Sie noch genau, wo Sie waren, als Ihre Mutter oder Ihr Vater Ihnen gesagt hat, du, in Berlin passiert was, da wird jetzt gerade eine Mauer gebaut?
Ja, das war zu Hause in Jena. Dort bin ich aufgewachsen. Ich bin in Jena geboren. Das ist meine Heimat. Und in dem Sinne, ja, hatte ich nicht viel zu tun mit dem Westen Berlins oder dem Westen Deutschlands, sondern ich war hineingeboren in diese deutsche Demokratische Republik, die DDR, wie sie sich nannte. Und das war für mich zu Hause.
Sie haben gerade erzählt, es hat dann ein Jahr gedauert, bis Sie die Mauer zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen haben. Welches Gefühl hatten Sie damals?
Ja, Unverständnis. Unverständnis mit dem Verstand eines Kindes herangegangen. Ja, habe ich es nicht begriffen. Und ja, so Jahr für Jahr konnte ich das natürlich dann anders einordnen. Und gerade als Jugendlicher, wo man dann noch losfährt, wo man drängt, nach Osteuropa bis nach Bulgarien, da ist dann mir schon klar und bewusst geworden, ja, du kannst diesen Ostblock nicht verlassen. Du kannst nicht frei reisen um die Welt, wovon ich geträumt habe.
Das heißt, das war ein Prozess im Laufe der Jahre, hat sich so langsam entwickelt, bis Ihnen klar geworden ist, das Land, in dem Sie leben, sperrt seine eigenen Bürger ein.
Ja, das ist dann eine Erkenntnis gewesen, dass es auch ein Armutszeugnis war, dieses Landes, dieses Staates, dass Menschen eingesperrt werden, dass man eine Mauer, eine Grenze errichtet, damit die Menschen da bleiben. Ja, wer das nötig hat, dessen System gibt eine Bankrotterklärung ab.
War Ihr erstes Gefühl, mit dieser Erkenntnis umzugehen, das sich dann auch durch Ihr Leben durchgezogen hat, dass Sie für sich beschlossen haben, nein, das lasse ich mir nicht gefallen, dagegen muss ich was tun?
Ja, das ging so Schritt für Schritt. Natürlich waren das eine die großen Zusammenhänge und das andere war natürlich das eigene Leben. Ja, immer da, wo man Freiräume wollte und sie nicht bekommen hat, wo man angeeckt ist, da hat man natürlich auch Widerspruch angemeldet. Das ging los in der Schule, dass wir nicht die Musik hören durften, die wir mochten. Ja, die Musik, die wir aufgenommen hatten per Tonbandgerät von den Westsendern, vom Bayerischen Rundfunk, vom Hessischen Rundfunk, die konnten wir empfangen in Jena, in Thüringen. Und da war natürlich klar, nach der Schule am Tonbandgerät sitzen, Rolling Stones, Led Zeppelin aufnehmen und dann beim Klassenabend mit den Mädels unterwegs sein und diese Songs spielen. Aber das durften wir nicht.
Die Mauer stand 28 Jahre lang, von 1961 bis 1989. Und sie ist jetzt seit fast 29 Jahren weg, auch in den Köpfen der Menschen?
Ich denke Schritt für Schritt. Aber was mich optimistisch stimmt, ist die junge Generation. Wenn ich in meiner Heimatstadt Jena bin und frage die Studenten, wo sie herkommen, dann sagen sie nicht mehr aus Osten oder Westen, sondern sie sprechen von Bayern, von Baden-Württemberg oder Brandenburg. Und das ist etwas, was mir Hoffnung macht.
Und wie ist das bei deren Eltern noch?
Bei den Eltern ist natürlich schon die Biografie, das eigene Erleben im geteilten Deutschland etwas, was prägt. Da sind die Erinnerungen da und ich glaube, das ist gut so, dass man damit offensiv umgeht, dass man sich bewusst ist, wo man aufgewachsen ist, wie man geprägt worden ist und dass man gerade auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit Nutzen zieht für die Gegenwart.
Wenn über dieses Verhältnis Ost-West, über diese unterschiedlichen Biografien gesprochen wird, hat das dann auch oft mit dem Gefühl einer Ungleichbehandlung zu tun, dass die einen das Gefühl haben, schlechter behandelt zu werden als die anderen?
Auch das gibt es manchmal, aber in der Großzahl sehen die Menschen schon, dass das einheitliche Deutschland Freiheit und Einheit, dass Demokratie gute Voraussetzungen hat, sich als Person zu entfalten, dass man alle Chancen hat, egal wo man geboren ist, ob im Osten oder Westen Deutschlands. Und worum es mir eigentlich auch immer geht, ist nicht diese Pauschalisierung. Für mich gibt es nicht die Ostler oder die Westler. Ja, es gibt dort solche und solche. Wissen Sie, der Bürgerrechtler unterscheidet sich schon vom Stasi-Offizier. Ja, auch der Pfarrer unterscheidet sich vom Linientreuen, der im Betrieb seine Bekenntniserklärung immer wieder abgegeben hat. Also ich glaube, das ist wichtig, immer zu unterscheiden, wenn man gerade in den Osten schaut. Es gibt nicht die Ostler und in der Hinsicht ist es auch wichtig, in der Gegenwart das so zu betrachten. Es gibt Menschen, die haben Werte, die sie hochhalten und es gibt Menschen, die auch Ideen haben, die vielleicht unserer Demokratie nicht entsprechen.
Was denken Sie, wie lange wird es noch dauern, bis über das Thema Ost-West überhaupt nicht mehr gesprochen wird?
Ja, ich glaube, man sollte das nicht verdrängen. Das wird automatisch kommen. Wichtig ist doch, dass wir auch uns erinnern an das, was an Unrecht geschehen ist. Dass auf deutschem Boden nach der NS-Diktatur wieder eine Diktatur entstanden ist. Die SED-Diktatur. Wie war das möglich? Das aufzuklären, darum geht es doch. Aber auch deutlich zu machen, die Menschen haben es geschafft, eine Diktatur zu überwinden. Sie haben eine friedliche Revolution auf den Weg gebracht und zum Erfolg geführt. Das ist doch ein Zeichen. Und das Unmögliche wurde möglich, weil Menschen es getan haben. Und das zeigt doch, dass man mit den Problemen, die in der Gegenwart durchaus fertig werden kann.
Wie kommen Sie ganz persönlich damit klar, durch Ihre Arbeit tagtäglich mit der Vergangenheit permanent in Kontakt zu stehen?
Ja, indem ich für mich auch aus der Vergangenheit, aus dem Leid der Vergangenheit Kraft schöpfe für die Gegenwart. Das ist erstmal das ganz Persönliche, weil ich ja selber auch geprägt bin von dem, was ich erlebt habe. Ja, ich war auch im Stasi-Knast. Ich bin von der Stasi außer Landes gebracht worden. Meine Familie hat sehr unter der Trennung gelitten. Das sind alles solche Dinge, die natürlich auch nachwirken. Und ich stehe stellvertretend für viele Menschen, die Unrecht erlebt haben. Aber aus diesem Negativen das Positive ziehen, die Kraft schöpfen, dass wir es geschafft haben, die Verhältnisse zu verändern, das ist etwas, was dann in der Beschäftigung mit der Vergangenheit auch stark macht.
Die Staatssicherheit der früheren Deutschen Demokratischen Republik ist das große Lebensthema von Roland Jahn. Als Oppositioneller wurde er ihr Opfer. Wir reden nachher ausführlich drüber. Heute ist Roland Jahn Herr über die Akten der Stasi. Weshalb braucht's diese Behörde immer noch?
Ja, erstmal muss ich sagen, mein Lebensmotto sind Menschen und Bürgerrechte. Und das ist ein universeller Ansatz. Und natürlich dann stark von den Erfahrungen geprägt in meinen ersten 30 Jahren, die ich in der DDR verbracht habe, in einer Diktatur. Deswegen geht es mir darum, diese Diktatur aufzuarbeiten. Deswegen geht es mir darum, aufzuklären, wie eine Diktatur funktioniert hat, damit wir uns heute auch schützen können vor Ungerechtigkeit. Das ist das eine. Das andere, ich bin nicht Herr der Akten, sondern eher Hüter der Akten, weil wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und da gilt es darum, ja, dass dieses Stasi-Unterlagenarchiv, was die Hinterlassenschaft dieser Staatssicherheit, dieser SED-Diktatur auch war, dass dieses der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Dass jeder, der verfolgt worden ist in der DDR, aber auch als Westbürger von der Stasi bespitzelt worden ist, bei seinen Reisen in die DDR zur Verwandtschaft zum Beispiel. Ja, dass die Menschen die Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, die über sie gesammelt worden sind. Ja, die Daten, die da missbraucht worden sind. Dass man so ein Stück auch des gestohlenen Lebens zurück bekommen mit dieser Akteneinsicht und dass man natürlich auch für die nächsten Generationen Aufklärung schaffen, damit sie verstehen, wie Diktaturen funktionieren.
Ich höre daraus, wenn die Arbeit irgendwann mal beendet sein wird in dieser Behörde, dann wünschten Sie sich, dass dieses Archiv für immer erhalten bleibt.
Ja, es ist Teil des Gedächtnisses der Nation und deswegen wird auch die Zukunft sein, dass wir dieses Stasi-Unterlagenarchiv unter das Dach des Bundesarchivs führen, damit es für die nächsten Generationen auch noch nutzbar ist. Auch ja, die nächste und übernächste Generation, die wollen wissen, ja, wo kommen sie her, wie war das damals im geteilten Deutschland, wie konnte überhaupt eine Mauer durch die Hauptstadt gebaut werden, wie konnte dieses Land getrennt werden durch einen eisernen Vorhang.
Jetzt ist diese Geschichte lange vorbei. Die DDR ist seit fast 30 Jahren nicht mehr existent. Trotzdem kommen immer noch Menschen zu Ihnen, um in ihre Akten zu gucken. Weshalb so spät?
Ja, oft ist es so, dass sie jetzt in die Rente gehen, dass sie ihr Leben ordnen wollen.
Manchmal jetzt Zeit haben auch.
Ja, jetzt auch Zeit haben dazu. Manchmal ein Dokument brauchen, wenn sie ihre Rente beantragen, dass sie feststellen, ich bin ja damals aus politischen Gründen aus meinem Beruf gedrängt worden. Das fehlt mir jetzt bei der Rentenberechnung. Ich kann es nachweisen, dass ich damals verfolgt worden bin. Dann schauen Sie in die Akten. Aber auch oft ist es so, dass besonders die Enkelkinder ihre Großeltern fragen, wie war das damals? Die Enkelkinder, die nach sozusagen dem Ende der DDR geboren worden sind, die ein getrenntes Deutschland gar nicht mehr kennen. Diese Enkelkinder stellen Fragen und fordern die Großeltern auf, in die Akten zu schauen. Und was auch möglich ist, dass die Angehörigen von Verstorbenen in die Akten schauen. 17% der Erstanträge sind jetzt schon Angehörige von Verstorbenen, also Kinder und Enkelkinder, die in die Akten der Familie schauen und wollen sehen, wie hat die Staatssicherheit eingegriffen in das Leben der Familie.
Wie viele Papiere, Herr Jahn, stapeln sich hinter den Mauern Ihrer Behörde, Ihres Archivs, die darauf warten, zusammengefügt, ausgewertet und analysiert zu werden?
Ja, die Stasi hat einen großen Berg Akten hinterlassen, aber nicht nur Akten, sondern auch Videos, Tonaufnahmen, Fotos. Und diese sind wir natürlich aufgefordert, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch der Gesellschaft insgesamt, den Forschern und den Journalisten. Ja, 111 Kilometer sind es insgesamt. Die sind verteilt auf die Stasi-Zentrale, die ehemalige Stasi-Zentrale, wo das Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin ist. Dort sind die Hälfte ungefähr gelagert und die andere Hälfte ist verteilt auf die ostdeutschen Länder, die ehemaligen Bezirksdienststellen der Stadtsicherheit.
111 Kilometer Akten und Papiere, das wäre so etwa die Entfernung von Stuttgart bis Mannheim. Muss man sich mal vorstellen. Ich habe gelesen, dass Papierschnipsel aus 15.000 Säcken zu Dokumenten zusammengebastelt werden müssen. Wie bitte geht das?
Ja, die Stasi hat ja angefangen, diese Akten zu vernichten. Und sie hatte schon auch viele Akten zerrissen, damit das Verbrennen schneller geht. Sie hat versucht, sozusagen die Spuren zu beseitigen. Und so sind ja mit dem Ende der DDR, mit der Besetzung der Stasi-Dienststellen durch Bürgerrechtler, sind 15.000 Säcke übrig geblieben mit zerrissenen Akten. Und wir haben angefangen, diese zusammenzusetzen. Wir haben 500 Säcke zusammengesetzt. Gerade von Akten, die wichtig waren für Erkenntnisse über das Niederschlagen, den Versuch der Niederschlagung der Friedlichen Revolution, aber auch über das Wirken der Stasi im Westen. Gerade die besonders interessanten Fragen haben wir auch zusammengesetzt schon und manches haben wir auch zusammengesetzt mit Hilfe der Digitalisierung. Es gibt ein Verfahren der virtuellen Rekonstruktion, was auf den Weg gebracht ist, sodass wir hoffen, dass dieses Verfahren hier noch mal gerade auch diese kleinen Schnipsel, die man manuell nicht zusammensetzen kann, auch hier die Dokumente zusammengesetzt werden, damit wir Erkenntnisse bekommen über das Wirken der Stasi, auch aus den Säcken, die sie hinterlassen hat.
Was könnte da noch alles möglicherweise Spektakuläres ans Tageslicht kommen?
Tja, was ist spektakulär? Das entscheidet die Gesellschaft. Was für den einen wichtig ist, für den anderen unwichtig. Für jeden Einzelnen ist es wichtig, manchmal ein Dokument zu finden, ja, wo er zum Beispiel seine Rehabilitierung beantragen kann, seine Rente sozusagen dann ausgleichen kann, indem er nachweist, dass er politisch verfolgt war. Für den anderen ist es wichtig, Erkenntnisse zu haben. Wie hat die Stasi überhaupt funktioniert? Wie war es gerade in seiner Umgebung, in seiner Heimat? Ja, deswegen sind die Akten der sogenannten Kreisdienststellen sehr, sehr wichtig. Dort, wo die Stasi vor Ort gearbeitet hat, wo sie ganz direkt eingegriffen hat, das Leben der Menschen. Die Frage natürlich auch, gibt es auch Fälle, wo jemand noch nicht enttarnt ist, der seine Tätigkeit für die Stasi bis heute verschweigt, der vielleicht als Agent im Westen unterwegs war. Ja, all diese Fragen können natürlich mithilfe solcher Dokumente, die noch zusammengesetzt werden, auch aufgeklärt werden.
Als Schüler der 8. Klasse bekamen Sie den Vermerk, er neigt dazu, in Opposition zu treten. Wie haben Sie das erfahren, dass es diesen Eintrag gibt?
Ja gut, das ist das Zeugnis gewesen der 8. Klasse.
Okay, dort. Also das stand schon im Zeugnis und Sie haben es direkt lesen können und haben es nicht erst im Nachhinein Jahre später aus Ihren eigenen Stasi-Unterlagen erfahren.
Ja, das war das Zeugnis, was meine Eltern unterschreiben mussten. Und das hat natürlich zu Hause nicht viel Freude hervorgerufen, weil es ja darum ging, auch nicht unbedingt Nachteile zu erfahren. Meine Eltern, die wollten auch aus den Erfahrungen ihrer Zeit in der NS-Diktatur, wo sie durchaus Mitläufer waren, HJ, Bund Deutscher Mädel, ja, sie wollten, dass ich ein unpolitisches Leben führe. Sie wollten, dass die Familie glücklich ist, ohne zu sehr anzuecken oder zu sehr mitzumachen. Und in dem Sinne haben sie mir das mit auf den Weg gegeben. Und da war natürlich so ein Eintrag im Zeugnis nicht gut. Und sie forderten mich schon auf, doch mich mehr anzupassen, was ich ja teilweise auch gemacht habe. Und es war ein ständiges Ringen zwischen Anpassung und Widerspruch. Aber dieses Schicksal haben alle gehabt, die in der DDR gelebt haben.
Wann und wogegen haben Sie sich gewehrt? Hatte das immer damit zu tun, wenn Sie gemerkt haben, Sie werden bevormundet oder der Staat zensiert oder terrorisiert?
Ja, es waren natürlich dann erstmal die Kleinigkeiten aus dem Alltag eines Jugendlichen. Also wenn ein Freund aus dem Schulunterricht geworfen wird, weil die Haare zu lang sind als Junge, dann sagt man schon, das ist aber ungerecht. So, und ich wollte auch mir dann die Haare lang wachsen lassen. Und da habe ich protestiert. Ich bin sogar zum Volksbildungsministerium gefahren. Die Frau von Erich Honecker, dem Staatschef, war dort die Volksbildungsministerin. Und dort wollte ich mich beschweren. Sie hat mich nicht persönlich empfangen, aber immerhin haben wir dann durchgesetzt, dass wir an unserer Schule lange Haare tragen durften.
Woher kam der Mut, trotz Ihrer Erziehung, wie Sie es gerade beschrieben haben, woher kam der Mut, die Klappe aufzumachen und nicht einfach brav dazusitzen?
Es klingt ganz verrückt, aber das war auch mein Geburtsdatum. Ich bin geboren am 14. Juli, dem Jahrestag der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das war das Motto dieser Revolution, was wir auch in der Schule beigebracht bekommen haben. Und so habe ich es für mich zum Lebensmotto gemacht. Und in dem Sinne ist das manchmal komisch, dass sowas noch mit Einfluss hat, dass man so einen Gerechtigkeitssinn entwickelt aus so einem kleinen Datum.
Hut ab vor jedem, der sich das zum Motto macht. Aber Sie wussten natürlich auch, dass das immer mit Konsequenzen verbunden ist in diesem Staat, in dem Sie gelebt haben.
Ja, das musste ich dann natürlich erfahren. Und so war es doch auch ein Schlingerkurs. Ich habe natürlich auch Kompromisse gemacht. Ich habe die Wehrpflicht nicht abgelehnt, wie andere, ja, die ich bewundert habe, die den Waffendienst verweigert haben oder den Armeedienst ganz, die dafür ins Gefängnis gegangen sind. Ich wollte studieren. Auch der Wunsch meiner Eltern war das. Und natürlich wollte ich ein glückliches Leben in Familie und Beruf haben. Und so bin ich zum Grundwehrdienst gegangen und habe es nicht geschafft, hier Widerspruch anzumelden.
Ihre Zeit als Student war kürzer als eigentlich geplant. Sie wurden exmatrikuliert, das heißt, Sie flogen von der Uni. Warum?
Ja, ich habe nichts anderes gemacht als Fragen gestellt und die waren halt unbequem. Es war die Zeit, als der Liedermacher Wolf Biermann aus dem Osten im Westen auf Tournee war und dann nicht wieder zurück durfte wegen seiner kritischen Lieder. Und diese Ausbürgerung, die ging schon an die Substanz. Biermann war unser Idol. Biermann hat mit seinen Liedern das ausgedrückt, was wir gefühlt und gedacht haben. Ja? Warte nicht auf bessere Zeiten. Das war das Motto, was Biermann uns auch mit auf den Weg gegeben hatte. Und in dem Sinne war das natürlich ein großer Verlust und deswegen waren meine kritischen Fragen so, dass ich schon gesagt habe, man darf einen Menschen nicht wegen seiner Meinung einfach ausbürgern.
Sie sind dann zu 22 Monaten Haft verurteilt worden wegen öffentlicher Herabwürdigung der staatlichen Ordnung und Missachtung staatlicher Symbole. Wie lange saßen Sie tatsächlich im Gefängnis?
Ich saß dann 6 Monate im Gefängnis, 5 Monate Untersuchungshaft und dann gab es einen Prozess, wo ich dann abgeurteilt worden bin und dann bin ich nach 1 Monat Strafvollzug freigekommen, weil es Proteste gab. Nicht nur in der DDR, speziell in der evangelischen Kirche, ja, Gleichgesinnte, die sich dort zusammengefunden hatten, in der Bewegung auch schwerer zu Pflugscharen, der Friedensbewegung hatten protestiert, sondern auch im Westen. Im Westen gab es auch eine Friedensbewegung, die gerade 1983 auf den Straßen war. Und als dann die ersten Plakate auftauchten, Freiheit für die jener Jugendlichen, ja, auch andere Freunde waren inhaftiert worden, als diese Plakate dann diese Westdemonstrationen mitprägten, da hat die DDR-Führung eingelenkt und hat mich entlassen.
Was hat Ihnen trotz dieser 6 Monate in Haft, trotz des Wissens, dass ein guter Freund von Ihnen während der Haft ums Leben gekommen ist und trotz des Umstandes, dass Sie, glaube ich, in dieser Zeit zum ersten Mal Vater geworden sind, trotzdem die Kraft gegeben zu sagen, ich höre nicht auf, ich lasse mich nicht kleinkriegen, ich mache weiter?
Ja, so einfach ist das gar nicht, von wegen, ich habe da widerstanden und ich mache weiter, sondern ich hatte viele Momente des Zusammenbruchs, wo ich eigentlich am Boden war. Gerade wenn du da in Haft sitzt und du bekommst die Fotos deiner 3-jährigen Tochter vorgelegt, da rollen die Tränen und dann fragst du dich schon, ist der Preis nicht zu hoch, den du hier zahlst? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber vielleicht war es auch gerade der Glauben daran oder auch das Wissen, dass mich meine Tochter mal fragt, was war denn damals? Und die Hoffnung, dass sie ein besseres, ein gerechteres Leben auch in meiner Heimat in Thüringen haben wird. Und in dem Sinne habe ich geglaubt, dass eine Gesellschaft vielleicht auch veränderbar ist, wenn Menschen durchhalten. Ja, und aber es war ein ständiges Hin und Her und ohne die Solidarität, gerade von Ost und West, glaube ich, wäre es nicht so einfach gewesen. Aber diese Solidarität, die kleinen Zeichen, die ich auch von außerhalb bekommen habe, dass Amnesty International sich für mich einsetzt zum Beispiel, die hat mir dann doch Hoffnung gegeben, auch durchzuhalten.
Was genau passierte am 8. Juni 1983?
Ja, das ist ein Tag, an den ich mich noch genau erinnern kann, weil er wirklich einen Einschnitt in mein Leben bedeutet hat. Und nicht nur in mein Leben, sondern gerade auch in das Leben meiner Familie. Meine Eltern haben lange darunter gelitten, dass ihr Sohn an diesem Tag von Ost nach West gebracht worden ist, gegen meinen Willen. Man hat mich aufs Amt bestellt unter einem Vorwand und hat mir erklärt, dass ich ausreisen soll. Im Gefängnis hatte ich damals den Wunsch geäußert, auszureisen, aber nachdem ich entlassen worden war, habe ich gesehen, dass es Hoffnung gibt und ich wollte in meiner Heimat weiterleben. Dort, wo meine Freunde sind, meine Eltern, meine Familie. Das hat man nicht akzeptiert. Man hat mich dann in Knebelketten gefesselt, hat mich an die Grenze gebracht und nachts in den Inderzonenzug in den Westen nach Bayern verfrachtet. Und besonders meine Mutter hat darunter gelitten und am Telefon von West-Berlin nach Jena hat sie mir dann gesagt, dass man ihr den Sohn gestohlen hat. Und da habe ich begriffen, dass ich jetzt zwar in der Freiheit des Westens bin, aber dass diese Freiheit des Westens nur die halbe Freiheit ist, solange diese Mauer steht.
Bei allem Schmerz, den Sie in diesem Moment und später natürlich auch empfunden haben, war nicht trotzdem sowas wie ein Hauch von Erleichterung dabei, weil Willkür und Psychoterror für Sie jetzt endlich ein Ende hatten?
Einerseits ja, aber das ist ja das Schlimme gewesen, dass Menschen zurückgeblieben sind, Menschen, die einem nahe waren, die der Willkür weiter ausgesetzt waren. Gerade auch die Sippenverfolgung, die dann ganz besonders eingesetzt hat mit meiner Ausbürgerung, nur weil der Sohn zum Staatsfeind erklärt worden ist, hat man meinem Vater sein Lebenswerk genommen. Mein Vater hatte als junger Mensch mit 17 Jahren ein Bein verloren im Krieg. Er hat sich den Traum vom Fußballer indirekt erfüllt, indem er die Jugendabteilung des Fußballclub Kassel Jena aufgebaut hat. Er war Ehrenmitglied Nummer 1. Bei den Heimspielen saß er auf seinem Ehrenplatz auf der Tribüne. Mit einem Tag auf dem anderen, mit der Ausbürgerung, hat man ihn diese Ehren genommen. Man hat ihm die Tribünenkarte weggenommen und man hat ihn als Ehrenmitglied aus dem Fußballclub geworfen. Und das war schon etwas, ja, worunter ich sehr gelitten habe. Da war dann die Freiheit des Westens nicht mehr so viel wert, wenn man gesehen hat, dass die liebsten Menschen in der DDR weiterverfolgt worden sind.
Kaum im Westen sind Sie dann auch wahrscheinlich aus dieser Sehnsucht, aus diesem Schmerz heraus nochmal illegal rüber in den Osten, um Ihre Eltern zu sehen, bekamen dann aber kalte Füße, als Sie vor dem Haus standen.
Ja, das war ja das Schlimme. Diese Sehnsucht nach Heimat, die man mir genommen hatte, ja, versuchte ich wieder näher zu kommen und bin dann illegal nach Jena. Und dann stand ich da vor diesem Haus und ich habe es nicht gewagt, in mein Elternhaus zu gehen, weil ich Angst hatte. Was wird folgen? Mein Vater war gesundheitlich angeschlagen. Ja, wird sein Herz das vertragen? Wird er wieder einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich da auftauche? Weil man muss ja dran denken. Das konnte heißen, ich werde inhaftiert, sie werden verhört, warum ich und wie ich in die DDR gekommen bin. Und all diese Fragen habe ich durch meinen Kopf gehen lassen und habe am Ende gesagt, nein, ich werde diesen Schritt nicht tun. Ich bin dann zu Freunden nach Ost-Berlin und dort haben wir besprochen, was wir jetzt tun. Verstecke ich mich in der DDR, gehe ich in den Untergrund. Aber irgendwo habe ich auch begriffen, die DDR ist nicht Polen, die DDR-Opposition ist nicht solidarisch. Meine Freunde haben mir dann nochmal deutlich gemacht, wie wichtig meine Tätigkeit in West-Berlin ist, gerade auch als Unterstützer der DDR-Opposition. Und ich bin dann wieder durch die Mauer von Ost nach West nach West-Berlin, um dann auch weiter für die DDR-Opposition vom Westen aus tätig zu sein.
Das haben Sie dann gemacht als Journalist, unter anderem für das ARD-Politmagazin Kontraste.
Ja, gerade Fernsehen war wichtig, weil damit die Informationen in die Wohnzimmer der DDR-Bevölkerung gekommen sind.
Roland Jahn, offiziell der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. So heißt es ganz offiziell, wenn ich das jedes Mal gesagt hätte, hätten wir nicht mehr viel Zeit zum Sprechen gehabt. Viele haben früher auch gesagt, Gauck-Behörde, damals benannt nach Joachim Gauck, später war es die Birtler-Behörde, könnte man jetzt auch sagen, die Jahn-Behörde?
Ja, manche sagen das, aber mir ist es immer wichtig, es geht um die Akten der Staatssicherheit. Es geht darum, dass wir diese Akten nutzen, um aufzuklären über SED-Diktatur, dass es darum geht, das Bewusstsein für Menschenrechte zu stärken. Dafür sind die Akten da und in dem Sinne ist es mir auch wichtig, ja, den Boden dafür zu bereiten, dass diese Akten dauerhaft genutzt werden. Und das ist natürlich am besten in Strukturen, die langfristig wirken und nicht abhängig sind von der Existenz einer Behörde.
Haben Sie heute noch Kontakt zu damaligen Freunden, von denen Sie zu DDR-Zeiten bespitzelt und belogen wurden?
Ja, auch das gibt es. Mir war ja wichtig, dass die Erkenntnisse dann aus den Akten auch genutzt werden für eine Aufarbeitung. Es geht ja nicht darum, die Akten zu lesen und zu sagen, na, der war dabei und der da war dabei und das ist ein Arschloch oder sonst welche Kraftausdrücke, die da oft gefallen sind in diesen Debatten. Mir war es wichtig zu begreifen, warum hat sich jemand eingelassen? Wie ist er dazu gekommen, auf Verrat zu üben?
Und sind Sie auf all diese Leute, die davon betroffen waren, beziehungsweise unter denen Sie haben letztendlich leiden müssen, zugegangen und haben Sie damit konfrontiert?
Ich bin auf Leute zugegangen, die in den Akten sozusagen als inoffizielle Mitarbeiter erfasst sind, wo ich aus den Akten erfahren habe, dass sie berichtet haben über mich, manche auch im Westen noch, im West-Berlin. Und die Reaktionen waren unterschiedlich. Es gab Einzelne, die fast drauf gewartet haben, die das Gespräch auch angenommen haben und mit denen konnte ich wieder Freund sein. Wiederum andere, ja, die bis heute verdrängen, die sich nicht drauf einlassen, auf das, was geschehen ist. Und da ist es schwierig, zueinander zu kommen. Und da ist halt die Freundschaft auf Sand gebaut gewesen und wir haben Distanz.
Hat die Zeit die Wunden geheilt? Würden Sie sagen, Sie haben heute Ihren Frieden gemacht mit den Leuten von damals, mit der DDR?
Ich weiß nicht, ob der Begriff Frieden gemacht zutrifft. Auf alle Fälle bin ich ein Mensch, der versucht, die Konflikte von damals zu bereinigen. Es hilft ja nicht, sozusagen im Gegensatz zu verharren und sich dran aufzubauen, dass man verraten worden ist, dass man Leid ertragen hat, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn es uns gelingt, die Konflikte von damals zu bereinigen, dann können wir besser zusammenleben insgesamt. Im Einzelnen, in den persönlichen Begegnungen, aber auch als Gesellschaft insgesamt. Und das ist der Sinn von Aufarbeitung, von Aufklärung. Und das Wichtigste ist mir, dass wir eigentlich der nächsten Generation was mit auf den Weg geben, dass sie begreifen, wie Diktaturen funktionieren, wie schnell es geht, dass Menschenrechte auf der Strecke bleiben und dass der Wert von Freiheit und Menschenrechten immer wieder hochgehalten wird.
Ihre zweite Amtszeit läuft gerade, dauert offiziell noch 3 Jahre. Was machen Sie dann? Möglicherweise was ganz anderes ohne DDR, ohne Stasi?
Ja, erstmal denke ich, gehe ich auf Weltreise. Das ist das, wovon ich immer geträumt habe, was ich damals, als die Mauer noch stand, nicht tun konnte. Und dann war das Berufsleben so ausgefüllt, dass immer keine Zeit war. Und ich glaube, das ist ein Traum, den ich mir noch erfülle. Einfach ein Leben in einer Welt ohne Mauer, ja, zu genießen und unterwegs zu sein.
Da wünsche ich Ihnen alles Gute dafür. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war SWR 1 Leute mit Roland Jahn und mit Michel Ries.
Schönen Dank. Auf Wiedersehen.
Eins gehört.